Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Eine neue Woche, ein neuer Montag und deswegen wieder höchste Zeit für unseren Podcast Korte und Rink. Und Herr Professor Dr. Korte, auch wieder dieses Mal mit dem gebührenden inhaltlichen, zwischenmenschlichen und vor allen Dingen räumlichen Abstand, nachdem wir ja letzte Woche bei Ihnen zu Gast sein durften, Herr Korte. Wie haben Sie es denn verkraftet, unseren Besuch?
Den habe ich sehr gut verkraftet. Meine, eine inhaltliche Distanz zu Ihnen ist ja wichtig, ist ja Teil der Geschichte dieses Podcasts, aber die persönliche Nähe hat zumindest nicht geschadet. So ist mein Eindruck in den letzten Tagen. Es gab jetzt keine kollateralen Effekte, die ich irgendwie messen konnte.
Mir hat auch einfach unsere Umarmung sehr gut getan. All dem, was Sie mir hier Woche für Woche sagen, war das ein gutes Zeichen.
Naja, wir mussten uns ja wechselseitig aufwärmen. Auf dem Thron von Barbarossa und Karl dem Großen war es ja doch kühl und frisch. Insofern war die Aufwärmung wohltuend.
Aber nichts, was ich natürlich nicht auf mich nehme, um mit Ihnen mal gleichzeitig auf einem Doppelthron zu sitzen.
Ja, mein Eindruck war schon, dass Sie gar nicht da weg wollten. Und das unterstreicht natürlich Ihre eigenen Charakterschwächen. Ne?
Ich habe
eigentlich auch von dort regieren wollen. Ne? Und nee, Chefredakteur sein, vom Thron aus. So wirkte es.
Ich habe natürlich das Gefühl, wenn ich auf dem Thron in Worms sitzen würde und würde dort vor mich hin regieren, dass mir einfach auch niemand zuhört. Wenn es niemand mitkriegt, dass ich dort sitze. Und es wäre jetzt kalt geworden im Laufe der Woche.
Naja, und wir kennen ja den Satz, Führende brauchen Folgende. Und vielleicht ist es auch so, dass ihnen doch niemand folgt. Und vielleicht wären die anderen auch froh, wenn sie da einfach sitzen bleiben in ihrem Haus.
Ich glaube auch, dass der eine oder andere froh wäre, wenn ich dort sitzen bleiben würde. Aber ich kann natürlich mit Fug und Recht behaupten, dass meine Reporter ja immer auf der Straße unterwegs sind. Denn dort lauern ja die Geschichten, Herr Korte. Das ist ja nie, wenn... ist im Vergleich zu in unserem Beruf spannender, als wenn ich Politikwissenschaftler wäre und würde einfach nur über Büchern sitzen und aus dem Fenster gucken und nachdenken.
Ja, das ist Ihr verklärter Blick auf die Forschung. Aber Feldforschung heißt eben auch, vor Ort zu sein, unterwegs zu sein, mit Menschen zu sprechen, manchmal natürlich auch in Archiven zu sitzen. All die Dinge kommen dazu oder Dinge zu verrechnen. Aber der Ausgangspunkt ist die Begegnung, um praktisch Diskurse zu erfahren, um Einschätzungen auszutauschen. Das ist sehr zentral.
Das haben Sie garantiert in der vergangenen Woche auch in Berlin gemacht.
Ja, da war ich vielen Tagen in vielen verschiedenen Panels und Vorträgen verschiedener Organisationen, allerdings alles in Berlin-Mitte, gebe ich zu, vertreten. Und es ist auch immer interessant zu sehen, wem man da auch durch Zufall permanent begegnet. Das war früher nur in der Bonner Republik so, gibt's aber auch in der Berliner Republik. Und das war natürlich eine sehr umtriebige Woche, getrieben von der Frage, ob die Mitte noch eine Mehrheit hinbekommt für die Rentenfrage. Jeden Tag gab's neue Lageerklärungen dazu und auch der Eindruck, dass sich die Mittenparteien nicht wechselseitig wirklich was gönnen. So ist schon die Sache erkennbar. Und das natürlich angetrieben wird durch Journalisten wie Sie, die natürlich jede Neuigkeit erfahren wollen im Hinblick auf, wer spricht gerade mit wem, über welches Thema. Und andererseits kann man sich nur verständigen und einigen, durch ein Höchstmaß auch an Vertraulichkeit und erstmal Intransparenz. Dann gibt's die Arena des Plenarsaals, dann kann man das öffentlich machen. Aber vorher und drumherum muss man auch mal vertraulich verhandeln können.
Wir sind aber als Journalisten, Herr Korte, einfach der Treibstoff dieser Republik. Und das ist wie bei einem Auto. Fährt ja auch nicht ohne Benzin.
Tolle Metapher. Klar, ist eine alte Metapher, alt-analoger Typ sind Sie ja offenbar. Man würde ja heute mit E-Motoren, Metaphern eigentlich argumentieren, ne? Aber gut, das bin ich jetzt von Ihnen schon gewohnt. Irgendwann gibt's den Schub in die Moderne, vielleicht auch mit neuer Metaphorik. Nein, das ist eine Beschleunigung, die medial einsetzt. Und es ist natürlich der Nachrichtenhype, der sich auf das Extreme bezieht, auf den Konflikt, auf die Unterschiede. Und nicht auf die Einigungsformel letztlich, weil das kein Nachrichtenwert ist. Und so gehen wir jetzt morgen in die Fraktionssitzung der Union gespannt, ob da mit Probeabstimmung vielleicht der eine oder andere sich enthält, der dagegen stimmen würde, könnte ja sein. Und dann in dieser Woche zur Verabschiedung dann dieses Rentenpakets. Bei all dem, was nicht klappt, sollten wir uns nochmal erinnern und freuen, dass ein Haushalt aufgestellt worden ist für viele, die davon abhängig sind, wie Projektgelder im kommenden Jahr fließen. Beispielsweise ist das eine sehr gute Botschaft, dass das verlässlich ab Januar überschaubar ist, was an Volumen vorhanden ist. Die Summen selbst sind natürlich abenteuerlich, weil die Neuverschuldung, da fehlen mir die mathematischen Kenntnisse, die Nullen richtig einzutragen.
Sind viele.
Ja. Ja, gut. Und ich meine, bei der Union, die Vorsitzenden der Union gelten als Versprechensbrecher, könnte man sagen. Und das hängt einfach nach, ob man dann einem Einigungstext, so wie wir letzte Woche das ja besprochen haben, so als Zusatztext traut, dass daraus sich die richtige Reform-Euphorie entwickelt. Das zweifeln natürlich nach wie vor die Jüngeren an. Aber das war natürlich das zentrale Thema in der letzten Woche, auch das Sozialstaatsthema, auch das Thema, wie man mit den Spitzenpolitikern umgeht. Auf dem Arbeitgebertag wurde Frau Baas ja auch ausgelacht. Interessant, wenn man sagt, Sozialstaat sichert auch unsere Demokratie, welche Sozialstaatsdefinitionen die Einzelnen haben. Das fand ich, brandete letzte Woche sehr intensiv auf. Bis zum Wochenende jetzt, große Parteitage, Neugründung, ne, der rechtsextremen Jugend, könnte man so zusammenfassen. Die Grünen suchen nach wie vor ihren Weg, auch am Wochenende. Also da war eine Menge los auf der Straße. Und die Jusos auch in ihrem Bundeskongress. Also große Suchbewegung. Banaschak habe ich letzte Woche auch gesprochen nochmal, viele andere natürlich auch, aber jetzt nochmal markant bei den Grünen. Auch hier die Suche, ob man sich mehr mittiger bündnispolitisch oder sicher oder stärker linker aufstellt, das ist unklar.
AfD, haben Sie angesprochen, war ja bei uns vor der Haustür in Gießen im Verbreitungsgebiet.
Ja.
Ist auch irre, wenn man sich die Zahlen anguckt, was da an Demonstranten, an Polizei, an Sicherheit und was da generell los gewesen ist, auch an Gegendemonstrationen. Für wie gefährlich halten Sie denn die Neugründung der Jugendpartei, der AfD?
Wenn man auf den Verkaufsständen dort Höcke-T-Shirts kaufen kann, sagt das doch viel aus. Diese millionenfache Remigration, die da ausgerufen worden sind. Der Vorsitzende, der Neue, ist eben auch vom Verfassungsschutz beobachtet, weil er als rechtsextrem gilt. Seine plausibel begründete Nähe zu der identitären Bewegung und anderen rechtsextremen Einrichtungen, die hat er ja nicht zurückgenommen. Aber es ist eben praxistauglich eine neue Organisation gefunden worden, sehr hilfreich für die AfD. Als Sammelbecken, organisatorisch enger angebunden als die vorherige Bewegung. Da kann die AfD sich am Ende auch nicht rausreden dann, wenn da das eine oder andere nicht passt, aber aktivistisch unterwegs, aus der Organisationslogik heraus eine sehr gelungene Veranstaltung, um jetzt junge Leute, um sich zu scharen, im Prinzip junge Männer, ne? Das war ja das Bild auch, was das abgeht. Ich war in Riesa ja dabei bei dem letzten AfD-Bundesparteitag und habe mich sehr erinnert, dass wir gefühlt Stunden, es waren wahrscheinlich so fast 2 Stunden mehr brauchten, um überhaupt in die Halle zu kommen mit den Journalisten und sich durchzukämpfen. Mal mussten einem Polizisten helfen, dass man durchkam, mal mussten einem auch Demonstranten helfen, die einen durchließen. War nicht so einfach. Aber viele haben auch bestätigt, dass es an bestimmten Punkten zu diesen Krawallen kam, aber tausendfach auch nicht, das muss man auch sehen.
Für mich ist tatsächlich so eine Veranstaltung oder so ein Setting wie jetzt in Gießen ein kleines Brennglas für einen Teil der aktuellen gesellschaftlichen Situation. Man hat auf der einen Seite sich neu formierende extreme politische Gruppen, man hat auf der anderen Seite einen Teil der Gesellschaft in Form von Demonstranten, die sich dagegen aussprechen. Ein Großteil davon friedlich, einfach nur den Finger hebend beziehungsweise Präsenz zeigend, ein Teil davon natürlich nicht so friedlich und in der Mitte beim Thema Sicherheit und Gesellschaft, was wir immer diskutieren, die Polizei, die auch sehr schnell dann in die Kritik gerät, lustigerweise von beiden Seiten oder traurigerweise, wenn sie eben eingreift, im Maße von greift sie richtig ein, greift sie zu früh ein, greift sie gar nicht ein. Und das ist für mich in den verschiedenen Polen aktuell eine Zustandsbeschreibung gewesen, die wir auch gesellschaftlich im Moment wahrnehmen.
Aber es gibt eben keine gemessene Polarisierung in dieser Gesellschaft. Es gibt eine Radikalisierung an den Rändern und das sieht man an diesen Tagen. Aber bitte, das ist ja unser gemeinsamer Vorwurf, schaut eher zu, fatalistisch, manchmal lethargisch, wie auch immer, aber ist natürlich noch breit vorhanden und an den Rändern tut sich was. Aber Hass ist hungrig, das merkt man an diesen Parteitagen, wie sie sich auch steigern untereinander. Das Ethno-Völkische, was praktisch jeder Menschenwürde des Grundgesetzes widerspricht, ist dort ausformuliert worden. Und insofern ist das programmatisch etwas, was der Verfassungsschutz auch weiter sicherlich beobachten wird. Nichts wirklich Neues, Überraschendes, aber dass es doch eine Gründung gab, die jetzt auch begleitet wurde eben von den Vorsitzenden, die das unterstützen, die sich natürlich an den Demonstranten abgearbeitet haben. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber auch das Russland-Thema war ja eines der programmatischen Aussagen des neuen Vorsitzenden, dass er dazu steht. Fand ich jetzt eine interessantes Bekenntnis, unabhängig davon, dass es bei Neugründen natürlich auch immer Kuriositäten gibt, wie da die eine oder andere Rede ja auch eine große Rolle gespielt hat, um in Bewerbungen, um irgendwelche Vorstandsposten zu bekommen.
Das finde ich aber tatsächlich ist auch eine neue Stufe der AfD, die wir schon seit einiger Zeit da beobachten, dass man früher bei Leuten wie Höcke, um deren völkische Gesinnung oder auch völkische Reden mitzubekommen, war man angewiesen auf Handymitschnitte von geschlossenen Gesellschaften, wo sie in kleineren Räumen vielleicht mal ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Und mittlerweile ist es ja schon flächendeckend so, dass die gar nicht mehr versuchen, dort der Wolf im Schafspelz zu sein, sondern sie sehr offen damit umgehen, wie ihre Gesinnung ist.
Genau. Und
trotzdem aber noch Folgende haben. Früher konnte man sagen, die AfD kriegt einen Zulauf von Leuten, die enttäuscht von der Politik sind, Politikverdrossenheit als Wahlentscheidungsgrund nennen und vielleicht sagen, wir wissen ja gar nicht, was eigentlich dahinter steckt. Dass man nicht weiß, was eigentlich dahinter steckt, kann man jedem, der aktuell AfD wird, glaube ich, nicht mehr zugute halten, weil das schon sehr offensichtlich ist, was diese Partei programmatisch umtreibt.
Ja, es ist eben eine Form von Normalisierung, die eingetreten ist. Und dazu passt ja auch die Diskussion, die letzte Woche auch eine sehr große Rolle in Berlin gespielt hat, die Einladung der AfD bei einer Verbandsveranstaltung, also zulassen, anhören im Lobbykontext der Familienunternehmer. Sehr starke Kontroversen hat das ausgelöst, auch in alle Richtungen. Gilt da Brandmauer, gilt da nicht, darüber haben wir ja vielfach diskutiert, aber das treibt die Unternehmen natürlich auch um, weil in der Unternehmerschaft, in der Belegschaft sind auch 20% AfD-Unterstützer mit drin, aber wie stellt man sich dazu auf? Das hat letzte Woche auch sehr stark in Berlin bewegt und wird auch weiter bewegen. Mir taten jetzt von der Terminierung die Grünen leid, ehrlich gesagt.
Ja, ist komplett untergegangen. Ist
vollkommen untergegangen, sowohl durch den Juso-Bundesparteitag, weil man dort sehr stark auf die Baas-Rede geguckt hat, wie kommt sie dort an, und dann durch die Krawalle eben bei der AfD-Jugendorganisation Neugründung Generation Deutschland, nicht, oder wie das jetzt heißt. Das ist ja, so dass die andere Oppositionspartei nicht sicherlich sehr groß, aber doch einen neuen Weg sucht, wie sie sich aufstellt, aber vieles auch an den Beschlüssen schon so ein bisschen staatsräsonmäßig daherkam. Unterstützung also der Wehrpflicht, das ist jetzt des internationalen Kurses, auch nochmal Unterstützung für Taurus-Einsätze und so weiter. Das fand ich jetzt wahrscheinlich sehr wichtig für die kommenden Landtagswahlkämpfe, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, dass hier so eine Mittigkeit stärker sichtbar wurde. Offenbar ist im Hintergrund, in vielen Hintergrundsitzungen es gelungen, so sehr markante linke, grüne Anträge eher abzuwehren oder einzuhegen, einzubinden, sodass auf der Bühne es nicht klar war genau, wofür sie jetzt neu stehen, aber ich kann jetzt auch nicht daraus ableiten, dass sie sich eindeutig linker aufstellen. Das fand ich jetzt von der Beschlusslage auch nicht erkennbar.
Ist natürlich aktuell auch für die Grünen keine einfache Situation, weil sie nach der letzten Bundestagswahl ihre über Jahre markanten und bestimmenden Köpfe verloren haben. Man aus der Opposition heraus aus der Regierung heraus in die Opposition gekommen ist. Und man ja merkt, dass das ein oder andere grüne Kernthema, wie zum Beispiel Klimawandel, was vor ein, zwei Jahren ja noch in einem ganz anderen Kontext diskutiert wurde, mittlerweile ja fast schon negativ konnotiert ist. Nicht, weil es unwichtiger geworden ist, sondern weil viel mehr Leute aktuell über die Situation der Wirtschaft und über Kostenentwicklung sprechen und die Grünen, glaube ich, mit diesem Kernthema im Moment gar nicht mehr so den Punkt setzen können.
Ja, das ist in den Hintergrund getreten. Wenn im Zentrum steht die Bezahlbarkeit im Lebensalltag und dadurch sehr viel Unmut aufsammelt und das andere Thema Infrastruktur, dann profitiert als Unmutaufsauger davon immer die AfD und nicht jetzt irgendwie die Grünen, die natürlich auch darum ringen, wie man die Bezahlbarkeit im Alltag konzeptionell hinbekommt, trotz und mit Transformation. Also wie kann man nachhaltig entscheiden, nachhaltig etwas in dieser Transformationsvorstellung von Klimagerechtigkeit modernisieren, ohne dass die Bezahlbarkeit als Faktor leidet. Das haben wir in den zurückliegenden Jahren nicht immer so klar hinbekommen, aber man sieht dieses Ringen. Und ich war auch unter anderem auch im Verkehrsministerium letzte Woche, weil letztlich die Infrastrukturthematik, auch die Mobilitätsthematik ein wichtiges demokratiepolitisches Anliegen ist. Der Wutpegel täglich sich ja anhebt durch das, was alles auch fahrtechnisch nicht wirklich funktioniert. Ich hatte jetzt auch bei der Rückfahrt von Berlin natürlich auch darunter gelitten. In Wolfsburg musste der komplette ICE geräumt werden, alle aussteigen, zum Glück an einem Bahnhof, nicht irgendwie zwischendrin, weil an dem Radlager irgendwas war. Kann natürlich vorkommen, aber hätte man vielleicht das Klackgeräusch schon in Berlin beim Starten hören können. Also ich kann das im Detail nicht beurteilen, aber das ist Teil der Antworten, die wir von den Parteien stellvertretend für uns erwarten, wie man mit diesen Themen umgeht.
Hatten Sie ohnehin einen Termin im Verkehrsministerium oder sind Sie aufgrund der Bahnproblematik spontan hingegangen und haben bei Herrn Schnieder sich einbestellt und ihm mal kurz aus Ihrem Leben berichtet?
Ja, das lasse ich jetzt mal offen, welche Terminlage ich konkret dort hatte. Aber es gab auch einen großen Zeitungsempfang, bei dem ich letzte Woche auch war, die Rheinische Post. Ich muss das hier einfach mal erwähnen.
Ja.
Die es, glaube ich, mit 5 Redakteuren schafft, in Berlin eine eigene große Redaktion zu haben, hatte einen Empfang gemacht. Und die Chefredaktion formulierte das auch sehr schön, sagt, der wäre der zweite Empfang schon innerhalb dieses Jahres und sie würden darum bitten, auch aus Kostengründen, dass es doch nicht so schnell wieder einen dritten geben sollte. Gegenüber der Bundesregierung, es war über die Hälfte des Kabinetts dabei, hat mich auch beeindruckt. Das ist eine große Wertschätzung gegenüber so einer reichweitenstarken westdeutschen Zeitung. Das war interessant und dadurch, da erfährt man zwar keine Neuigkeiten, aber so Befindlichkeiten, Stimmungen, Lageeinschätzungen, auch was die Mehrheitsverhältnisse, das kriegt man schon an dem Abend raus und man sieht natürlich, wer bewusst mit wem sprechen möchte, wer sich neben wen stellt, wer sich nicht, auf welches Foto begibt. Auch Frau Glöckner war da, also auch die zweite Frau im Staate. Waren alle da und das war jetzt interessant. So, und das ist natürlich ein Jahrmarkt von Eitelkeiten, die Republik der Eitelkeiten und der Wichtigtuer sieht man an diesem Abend, deswegen war ich ja stellvertretend für Sie auch praktisch da, um das dann wahrzunehmen.
Ja, ich wollte sagen, weil Neuigkeiten erfahren Sie ja immer hier im Podcast, ja. Aber Eitelkeiten können Sie dann auf so einem Empfang.
Ja, okay.
Wer wollte denn mit Frau Klöckner fotografiert werden?
Ja, viele, ganz sehr ja? viele. Ja, natürlich hat sie das Amt jetzt nicht als das große Integrationsamt bisher angelegt, kann ja noch kommen, aber von der Institution her, als Bundestagspräsidentin will jeder natürlich, dass sie auf die Veranstaltung kommt. Das kann ich verstehen. Mit Herrn Schnieder, den ich dann abends auch nochmal gesehen hatte, ist es ein Problem, dass man besser im Sitzen fotografiert wird. Ne? Das ist abenteuerlich. Wenn ein 2-Meter-Mann, das gilt ja für andere 2-Meter-Männer, auch die neben mir stehen, das macht gar keinen Sinn vom Foto her. Ne?
Das heißt, es wäre...
Das war mit Wadefuhl einfacher, ne? Zum Beispiel. Ne? Der hat ja meine Körperlänge, das Bild war gelungener, fand ich jetzt.
Ist das jetzt ein subtiles Plädoyer für einen mobilen Horte?
Ja, das knüpft an unsere ersten Überlegungen an, das stimmt.
Ja, hätte geholfen. Aber
ich habe in Erinnerung, unser langjähriger Rektor auch an der Uni Duisburg-Essen war auch so lang oder ist immer noch so lang, Herr Radke. Und dann haben wir auch immer versucht, von den Dekanen her, dass wir doch sitzend uns mit ihm fotografieren. Es wirkt besser für die Gesprächsatmosphäre.
Zumal Sie ja in sich drin auch wissen, dass zwar manche Leute vielleicht länger sind, aber keiner größer.
Ja, ja, das ist klar. Und deswegen haben wir ja auch auf dem Thron auf gleicher Höhe gesessen. Das sah ja auch ganz gut aus. Also waren sehr groß. Wir haben ja noch für die Öffentlichkeit viele geheime Bilder gemacht, die jetzt im Laufe der nächsten Monate wahrscheinlich erst öffentlich werden. Ne?
Das ist eigentlich wie so ein kleiner Adventskalender von Kort und Rink.
Ja, könnte man. Wir hätten auch 24 Bilder produzieren können auf dem Thron. Ne?
Das war jetzt oder ist bisher ein wilder Ritt durch eine wilde Woche in Berlin. Ich hatte aber mit einem Punkt gemerkt, der mich interessiert, und zwar Thema Rentenpaket. Hatten Sie vorhin angesprochen, die Vorabstimmung in der Fraktion. Bei einem Bild von Fraktionen, das sich in dieser Koalition zeigt, von etwas positiv gesprochen meinungsstarken, vielleicht aber auch renitenten Fraktionen, wie glaubhaft und sinnvoll ist denn da eine Vorabstimmung?
Ja, genau das ist der Punkt. Diese Versprechensbrecher sind nach wie vor im Amt und die anderen müssen irgendwie damit umgehen, und da glaube ich jetzt auch nicht mehr an irgendwelche Vorabinformationen, dass das alles so glatt läuft, wie man sich das vorstellt. Wir kennen ja alle Varianten. Wir kennen die Variante, die Anregung aus dem Kabinett, die als Anregung interpretiert wird, als Vorlage eines Gesetzes, dass man dankend entgegennimmt, aber etwas ganz anderes draus macht. Wir kennen die Variante, einen Kompromiss zu erarbeiten, interfraktionell, der auch wieder aufgeschnürt wurde. Wir kennen die Variante, dass man davon ausgeht, einfach eine Mehrheit zu haben und sie ist gar nicht da. Also da ist ja viel, dieser leise Charme der Anarchie, der sich in der parlamentarischen Mitsteuerung zeigt, ist super interessant. Diese Woche gucken alle natürlich auf die Union, und wie das ausgeht, ist deshalb vollkommen offen. Das ist wirklich etwas seit Monaten, was sich nicht als Lernmodus kreiert, sondern etwa ein Politikmanagement, der was dokumentiert, wie die Kanzlerdemokratie erodiert. Wenn es zu mehr Souveränität der Abgeordneten führt, muss das kein Nachteil sein. Aber es muss ja für die Abgeordneten auch trotzdem eine Mitsteuerung im Sinne einer Mehrheitsfindung erkennbar sein. Wenn das nur Zufallsmehrheiten sind, kann das auch nicht in deren Sinne sein.
Deswegen finde ich, ist es fast schon eine verzweifelte Hoffnung, wenn ich aus Unionskreisen zumindest lese, dass sie sagen, sie hoffen auf Enthaltungen als Zeichen für, wir sind eigentlich dagegen, aber tragen Verantwortung für diese komplette Regierung, zeigen damit trotzdem, dass wir es nicht mittragen, aber lassen jetzt das alles nicht an die Wand fahren. Wenn man jetzt innerhalb der Union schon hofft, dass einer mit einer Enthaltung stimmt und nicht mit einer Nein-Stimme, ist das natürlich auch schon aussagekräftig.
Das stimmt, aber wollen wir uns lieber nicht vorstellen, dass es nicht zur Verabschiedung des Rentenpakets kommt und wir würden so jetzt in die Weihnachtspause gehen, so wie wir vor der Sommerpause diese Verfassungsrichter-Diskussion hatten. Das tut der Republik nicht gut, und das sind Steilvorlagen für Unmutswähler, die dann wieder sagen, ja gut, die anderen kriegen es irgendwie nicht hin, die nicht völkisch wählen, sondern einfach aus dem Unmut heraus sagen, da tut sich nichts, die kriegen irgendwie nichts hin. Und das ist der zentrale Punkt nach wie vor. Also ich werbe ja immer für Zumutungsmut. Es gibt die Angst in Berlin sehr stark vor der Wut der Wähler, wenn man zu viel von ihnen verlangt. Aber es gibt mittlerweile eben auch viele Wähler, die sehr bereit sind, sich darauf einzulassen. Und es gibt auch eine Wut der Wähler für das Nicht-Tun, dass sich zu wenig bewegt. Es ist nach wie vor noch die Chance, einen Korridor zu finden für eine Staatsmodernisierung, die den Namen verdient und für die wir als Bürger ja über unsere Steuergelder sehr viel Geld jetzt zusätzlich im Sinne der Verschuldung bereitgestellt haben, aus dem man jetzt was machen könnte, dass es im nächsten Jahr das eine oder andere wirklich auch infrastrukturell besser wird. Und vor allem die Bezahlbarkeit, die finde ich, ist noch zu wenig im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Beim Thema Fraktion kommt natürlich bei der Union der Fraktionsvorsitzende Jens Spahn ins Spiel. Der war gestern bei Karin Mioska und die hat ihn 2-3 Mal darauf angesprochen, dass es aus Unionkreisen die Aussage gab, dass er in Einzelgesprächen für die Beschaffung der Mehrheit beim Rentenpaket relativ deutlich geworden ist. vereinzelt sogar gesagt hat, wer nicht mitzieht, kriegt einen schlechten Listenplatz. Das hat er nicht zugegeben. Sie hat aber auch mehrmals nachgefragt. Was ist denn aber tatsächlich dann im Vier-Augen-Gespräch aus Ihrer Erfahrung nach so eine Registerkarte, die man als Fraktionsvorsitzender ziehen kann? Weil am Ende ist jeder Abgeordnete beim Abstimmungsverhalten ja in erster Linie sich selbst verpflichtet und dann der Fraktion, und er trifft die Entscheidung ja dann. Da hat Jens Spahn ja außer solchen Druckmitteln keine Handhabe. Halten Sie das für vorstellbar, dass sowas besprochen
wird? Beide habe ich letzte Woche nicht getroffen, weder Mirsch noch Spahn, das kann ich auch so sagen. Viele andere ja, aber die waren immer dann bei diesen Dingen, die waren eben in ihren Abstimmungsprozessen und zeigten sich nicht öffentlich. Beide haben ein ganz unterschiedliches Image auch in Berlin, wie sie agieren, wie sie auch Fraktionen hinter sich binden. Mein Eindruck ist, dass Spahn es nicht schadet, wenn er keine Mehrheit hinter sich hat. Ist eine kuriose Beobachtung, aber ist mein Eindruck, während es mir viel mehr schadet. Also er ist ein, Spahn ist eher atomisiert, ist eher ein Furchtakteur, dem man eben besondere Macht unterstellt, und mit der kann er offenbar machen, was er will. Das schadet ihm nichts. Ich kann mich täuschen, aber es ist eine komplette neue Situation als Fraktionsvorsitzender im Vergleich zu den ganzen Vorgängern. Diese Beichtstuhlgespräche machen natürlich nochmal klar, in welcher Gesamtverantwortung eine Fraktion sich befindet. Und die Fraktion ist extrem arbeitsteilig organisiert. Es gibt eben begrenzte Themen, in denen ich mich wirklich auskenne. Bei den anderen vertraue ich den Arbeitsgruppen, dass da gut gearbeitet wird, dass die bei dem Thema die Farbe der Fraktion richtig vertreten. Und deswegen stimme ich da mit. So ist ja eigentlich der Ausgangspunkt, sodass ich nicht bei allem mich so einarbeiten kann, um da mitzustimmen als Sachkenner. Aber ich habe Vertrauen gegenüber den anderen. Ich muss vor allen Dingen Loyalität zur Gruppe insgesamt haben. Dann bin ich auch mit Niederlagen einverstanden, weil ich die Chance habe, beim nächsten Mal auch zur Mehrheit dazuzugehören. Und klar, es gibt die Ansage, welche Karrieresprünge noch möglich sind, wenn man hier diesmal nicht mitzieht. Die sind dann doch sehr überschaubar im Blick auf die Listenaufstellung. Da ist natürlich ein Fraktionsvorsitzender nicht der Entscheidende, weil die Landesvorsitzenden sind hier entscheidend und auch die Landesgruppen innerhalb der Parlamentarier spielen da eine große Rolle. Aber es gibt natürlich viele Zusatzämter, die im Sinne der Patronagetätigkeit eine Fraktion auch vergeben kann. Von Beauftragten bis sonst was. Und da merkt man sich natürlich Namen, die dann nicht zur Verfügung stehen. Und da ist die Palette also breit aus meiner Sicht, die man anwenden kann. Und
also Sie halten das nicht für unwahrscheinlich?
Ich halte das für sehr wahrscheinlich, ne, dass da viele gelb-rote Karten praktisch gezeigt werden, was das bedeutet insgesamt, um die Größenordnung klar zu machen. Ich hätte mir andererseits gewünscht, in dem Begleittext auch die Formulierung dieser Haltelinie zu finden. Aha. Explizit. Sie ist ja umschrieben, aber sie taucht nicht auf, und da hätte man noch ein bisschen klarer was formulieren können, um vielleicht ein Mini-Vertrauen aufzubauen.
Und abgesehen davon, dass Sie für unsere Republik hoffen, dass das Rentenpaket durchgeht, damit wir nicht, wie Sie eben erwähnt haben, mit diesem Kollateralschaden in die Weihnachtspause gehen, glauben Sie auch daran, dass das Rentenpaket durchgeht? Oder hoffen Sie es nur?
Das ist klar eine journalistische Falle, ne, die mir gestellt wird, um daran gemessen zu werden, wie ich Dinge vorhersehen kann. Das ist gute Wissenschaft, etwas nicht vorherzusagen. Das ist ja in Zeiten des Gewissheitsschwundes, muss man irritationsfest werden und mit allem umgehen können. Und die Vorhersage, das machen Astrologen, aber das machen keine Politikwissenschaftler. Das ist immer die Erwartungshaltung, dass ich aussage, wie die nächste Wahl ausgeht. Also da, das können Sie abschminken. Dazu werde ich jetzt natürlich nichts sagen. Aber meine Hoffnung ist gekoppelt auch natürlich, dass diese Reform, diese Rentenkommission, ich war auch bei der Versicherungswissenschaft letzte Woche auf einem Panel, weil es auch um die Sozialpolitik ging, nicht weil ich Ahnung zu dem Politikfeld habe, sondern das Politikmanagement, ob das kommt oder nicht, genau. Ja, ich habe schon bemerkt, an welcher Stelle Sie das formuliert haben. Das ist die Kombination ist interessant. Also niemand muss in einer neuen Rentenkommission sich nochmal überlegen, was man da ändern könnte. Das liegt ja alles auf dem Tisch. Müntefering hat das letzte Woche in einem Interview auch in typischer sauerländischer Knappheit ja gesagt. die vier Variablen, die es praktisch nur gibt. Und dazu kann man, denke ich, in einer Kommission innerhalb von bei drei Treffen das aufs Papier schreiben. Die entscheidende Frage ist, ob im Frühjahr dann die Kommission nicht nur zu Ende die Dinge vorlegt, sondern eine Mehrheit sich dieser großen Reform stellt. Man kann sagen, die können auch abwarten, können 20 Jahre abwarten, das sehe ich ja an uns beiden, sie sind ja ein ganz junger Mann, einfach 20 Jahre Geduld haben, dann erledigt sich das doch alles. Dann sind wir als Boomer weg, sind wir tot. Und dann funktioniert das bisherige System auch wieder. Aber so viel Geduld haben sie natürlich nicht und es gibt eben doch viele Möglichkeiten und sollten genutzt werden, um das nicht nur gerechter zu machen, sondern auch Bedürftige besser versorgen zu können über eine Rente, die angemessen ist, aber auch einer Generation Budgetspielräume zu lassen, innerhalb eines Budgets noch andere Dinge investieren zu können, als nur Renten zu zahlen.
Das ist ja auch der Wink gewesen, den die Union oder die Koalition, aber vor allen Dingen die Union dieser jungen Gruppe gegeben hat, dass sie gesagt haben, stimmt jetzt mal damit, aber wir ziehen quasi die Kommission A, da kann jemand von euch mit und B, die fangen früher an als eigentlich geplant und vielleicht kommen sie auch früher zu einem Ergebnis. Das heißt, wenn wir etwas neu ordnen, dann ist das, wogegen ihr stimmt, vielleicht schon gar nicht mehr so brandaktuell, sondern wir regeln es vorher.
Das war ja, und die Agenda 2010 hätte die Sozialdemokratie das kommunikativ angenommen, offensiv und sagt, dadurch können wir praktisch Demokratie erhalten über eine moderne Sozialpolitik. Wir können den sozialen Aufstieg erstmals wieder garantieren. Das ist unsere Geschichte. Nein, es war ja nur eine Verlustgeschichte, die die Sozialdemokratie damit gemacht hat. Es ist also möglich, wenn man das richtig eintütet, eine Geschichte daraus zu machen, die auch der Sozialdemokratie am Ende nutzt. Und wir wären zufrieden im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der Enkelfähigkeit, dass sich etwas tut, was eine Perspektive hat und bei dem die Mehrheit genutzt wird. Ich hoffe immer noch, dass das funktioniert.
Also ich halte aus den letzten zwei Podcast-Folgen fest, Herr Korte, letzte Woche sagten Sie, Ihre Forschung hat keine Erkenntnisse und diese Woche sagten Sie, dass Sie als Forscher keine Prognosen
stellen. Ja, sehr schön. In dieser Verkürztheit ergibt sich praktisch ja nie eine erhellende Vereinfachung bei Ihnen, sondern eher eine ideologische, propagandistische Verblendung geradezu.
Ich habe es einfach nur versucht, auf den Punkt zu bringen.
Nee, das ist, leider haben Sie es nicht verstanden. Das ist praktisch das meine Schlussfolgerung daraus. Aber die Hörerinnen und Hörer verstehen das natürlich.
Und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern auch in die Zukunft gerichtet ein Versprechen. Ich werde weiterhin versuchen, Herrn Professor Korte auf Prognosen bzw. Aussagen der Zukunft betreffend entweder festzunageln oder ihn zu kitzeln. Vielleicht kriege ich irgendwann mal eine Antwort.
Unwahrscheinlich.
Herr Korte, nach dieser letzten bewegten Woche, geht's bewegt weiter, oder?
Ja, ich habe nochmal eine internationale Woche, obwohl die auch in Berlin ist, mit dem Deutsch-Japanischen Forum mehrere Tage bin ich da aktiv. Das ist einmal im Jahr vom Auswärtigen Amt, bei dem die Japaner diesmal in Berlin sind, nächstes Jahr wieder in Tokio. Und mein Part ist da eben, sie über die Innenpolitik in Deutschland einzustimmen. Vieles mit Rahmenprogrammen in verschiedenen Institutionen. Das ist eine sehr interessante Konstellation, um diesen Vergleich zu haben, wie tickt Asien und vor allen Dingen speziell Japan und wie tickt Europa und speziell die Bundesrepublik.
Ach, das ist der Besuch, wo Sie letztes Jahr in Japan waren, wo wir kurzerhand am Frühstückstisch den Podcast zum Ampelbruch aufgenommen haben.
Genau.
Das Zeitverschwendung.
Genau, nächstes Jahr wieder in Tokio, dieses Jahr in Berlin, das stimmt. Ja, wir waren ja schon mit dem Podcast überall.
Ne? Ja. Das Herr Korte, vielen Dank für den lebhaften Podcast auch diese Woche, zu was Sie am Anfang der Woche schon in der Lage sind, verblüfft mich immer wieder. Sie dürfen darauf antworten, müssen nicht.
Okay. Lassen wir es stehen.
Dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche mit vielen guten Gesprächen und vielen Erkenntnissen. Wünsche unseren Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören und bis dahin auf Wiedersehen und tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.